Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Bettina Gauss, politische Korrespondentin der Taz, der Tageszeitung in Berlin. Schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Und Martin Bialecki, Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik. Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Die USA haben gewählt, das ist unser großes Thema heute. Wir können Ihnen leider nach wie vor nicht sagen, ob Joe Biden, der Demokrat, gewonnen hat oder Amtsinhaber Donald Trump, wenngleich er auch selbst sagt, er habe gewonnen. Wir werden gleich für den aktuellen Auszählungsstand auch nochmal nach Washington schalten. Frau Gauss, bevor wir mit Fakten und kühlem Kopf analysieren, was da passiert. Wie ist die Gefühlslage?
Traurig.
Traurig.
Und enttäuscht.
Okay. Martin Bialecki, wie ging es Ihnen, als klar war, das wird knapp, das wird möglicherweise, das ist ja immer noch ganz klar auf dem Tisch, das Unerwartete der Wahlsieg Donald Trumps?
Mir ging es mir ein bisschen fassungslos, weil man sich denkt, naja, man hätte es irgendwie doch vielleicht besser kommen sehen können, als man es dann gehofft hat. Und jetzt gibt es wieder ein bisschen Hoffnung, wenn man in die einzelnen Staaten reinschaut. Aber erstmal unterm Strich ein bisschen fassungslos.
Okay, also diese Hoffnung und die Zahlen, die schauen wir uns in der Tat gleich an. Und wir haben in der Tat viele Fragen auf dem Tisch für diese Radiostunde, für 30 Minuten Podcast, falls Sie uns so zuhören sollten. Herzlich willkommen. Die Wahllokale sind geschlossen, schon seit mehreren Stunden bei der Präsidentschaftswahl in den USA. Gibt es einen Gewinner? Da hätte ich zwei Antworten. Die des Präsidenten Donald Trump.
We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Donald Trump sagt, wir haben gewonnen. Und sein Herausforderer Joe Biden, der hatte vorsichtshalber eine gute Stunde vor Trump gesprochen und Folgendes klargestellt: Weder er noch Trump würden darüber entscheiden, wer die Wahlen gewonnen habe.
You know, we could know the results as early as tomorrow morning. But it may take a little longer, as I've said all along. It's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people.
Also Joe Biden sagt, wer die Wahl gewonnen hat, das entscheidet das amerikanische Volk. Den aktuellen Stand, den schauen wir uns an. Hier bei mir im Studio sind Bettina Gauss von der Taz und Martin Bialecki von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Zugeschaltet aus Washington zudem ist unser Korrespondent Markus Pindur. Markus, wo stehen wir denn in den Auszählungen?
Das ist alles noch ziemlich eng, muss man sagen. Es geht jetzt um 5 Staaten, die sozusagen noch übrig geblieben sind und in denen auch noch ausgezählt wird. Da liegt Joe Biden in Wisconsin ganz knapp vorne. Das hat sich gewendet, das Blatt. Da lag er zunächst zurück. Da ist das Muster natürlich, dass zunächst einmal die Stimmen ausgezählt wurden, die am Wahlabend abgegeben wurden und dann erst die Briefwahlstimmen. Und da muss man eben wissen, es sind 2 verschiedene Gruppen tatsächlich. Die Briefwähler sind zu 2/3 registrierte Demokraten. Die am Wahltag selber wählen gehen, das sind zu 2/3 Republikaner. Wenn also die erste Gruppe als zweite ausgezählt wird, dann verändert sich im Laufe der Nacht natürlich das Ergebnis. Und da hat sich Biden dann langsam nach vorne geschoben in der Auszählung. In Pennsylvania sieht es im Moment relativ klar für Trump aus, aber da sind auch noch eine ganze Menge Stimmen offen. Da liegt er mit 55% vor 43,6% von Biden. In Arizona liegt seit mehreren Stunden schon Biden vorne mit 51,8% und Trump 46,8%. Das ist also auch relativ klar. In Georgia sind es 2% Differenz zugunsten von Trump. Das ist aber auch noch nicht so richtig klar und da wird auch noch ausgezählt. Und auch in Michigan wird ausgezählt. Da sind es 48,3% für Biden und 51,3% für Trump.
Mhm. Martin Bialecki, Sie haben gerade gesagt, es gebe Hoffnung. Ich interpretiere das jetzt mal so. Hoffnung heißt für Sie, dass Joe Biden das holen kann. Woraus ziehen Sie die?
Aus dem, was Markus Pindur gerade erwähnt hat, die hohe Zahl an noch nicht ausgezählten Briefwählerstimmen. Vor allem in Pennsylvania ist es ja eine hohe sechsstellige Zahl, die noch nicht gezählt worden ist. Man hat gesehen in Wisconsin, wo Trump lange vorne lag, mehrere Stunden, wie sich das dann plötzlich dann dreht, wenn, was ja ein sehr antiquierter Prozess ist, dann diese Wahlurnen tatsächlich in eine Stadthalle gefahren werden und dann da ausgezählt werden. Dann gab es zu wenig Tinte, um diese Automaten zu befüllen, die dann diese Karten ausdrucken und gezählt haben. Also ein unglaublich enger Prozess. Aber ich glaube, dass gerade in Pennsylvania, weil die Demokraten da traditionell in den Städten stark sind und die noch nicht ganz ausgezählt sind und der Green Bay District, glaube ich, auch noch nicht. Also ich hoffe da schon noch bis ganz zuletzt.
Donald Trump hat sich ja nicht nur dazu geäußert, dass er davon ausgeht, er sei der Sieger bereits, sondern er hat dann auch im Prinzip eine Aussage getroffen, wie es jetzt weitergehen soll. Wir hören die gerade mal. Er sagt nämlich, hört auf, jetzt weiter Stimmen zu zählen.
This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay?
Also Donald Trump, der da vermutet, befürchtet, da könnten irgendwie noch Stimmen reingeschmuggelt werden, dass da also ein großer Wahlbetrug noch betrieben werden könnte, jetzt in dieser Phase nach der Schließung der Wahllokale, dass das alles gestopft wird. Bettina Gauss, Sie haben gerade so leicht mit dem Kopf geschüttelt, als ich das eingespielt habe.
Naja, ich meine, das ist an sich ein absurder Vorgang. Immer sind in den USA einige Stimmen erst nach Abschluss der offiziellen Wahl ausgezählt worden. Ich darf nur daran erinnern, das Militär wählt ja immer grundsätzlich aus der Entfernung. Möchte er jetzt alle Stimmen vom Militär auch nicht mitgezählt wissen? Nein, das Ergebnis, das wir ja noch nicht endgültig haben, aber das, was sich abzeichnet, ist eines der schlechtestmöglichen Ergebnisse. Selbst wenn Joe Biden am Ende gewinnt, werden die heftigsten Anhänger von Donald Trump dieses Ergebnis nicht akzeptieren und er beflügelt diesen Prozess.
Das müssen wir gleich auch noch ausführlicher diskutieren. Also welche Ergebnisse jetzt im Prinzip schon vorliegen, ohne dass wir ein Ergebnis haben für die amerikanische Demokratie. Aber nochmal ganz konkret zu dieser Frage, Markus Bindo, diese Frage auch nach Washington. Wie realistisch ist denn das, was der Präsident da einfordert? Also könnte das in der Tat Politik werden, dass jetzt zum Beispiel gesagt wird, wir hören auf auszuzählen oder wir zählen auch keine Stimmen mehr, die jetzt wie in Pennsylvania ja das möglich ist, eben auch noch sozusagen nach dem Wahltag eintreffen, so sie den richtigen Poststempel haben?
Nein, auf keinen Fall. Das ist nicht möglich und das kann der Präsident auch nicht bestimmen. Das bestimmt noch nicht mal der Kongress in Washington. Das bestimmen die Einzelparlamente. Die verabschieden die Wahlgesetze und diese Wahlgesetze sind halt unterschiedlich, aber sie gelten in den Einzelstaaten. Da hat der Präsident überhaupt nichts mitzureden. Er hat gesagt, er würde den Supreme Court anrufen. Auch das geht nicht einfach so. Da muss zunächst mal in dem jeweiligen Bundesstaat das Klageverfahren durchlaufen werden und dann kann das von den Bundesgerichten an sich gezogen werden, an die Bundesgerichte weitergegeben werden bis zum Supreme Court. Also das, was er da erzählt hat, war einfach eine totale Mär und stimmte hinten und vorne nicht. Und die Aufforderung, den Wahlprozess abzubrechen an einem Punkt, der ihm genehm ist, wo er gerade vorne liegt, das finde ich, das kann man noch härter ausdrücken, als Frau Gauss das getan hat. Ich finde, das grenzt an einen Staatsstreich. Das ist eine Unterlaufung der verfassungsmäßigen Ordnung der USA, die wirklich unerhört ist. Und dass der Präsident das auch noch befeuert, das wird natürlich weiter zur Spaltung beitragen und wird diese Wahl, und das, da stimme ich Frau Gauss völlig überein, wird natürlich diese Wahl, egal wie sie aussieht, völlig delegitimieren. Und das ist für diese amerikanische Demokratie natürlich wirklich schlimm, weil es, wie gesagt, weiterhin auch die Polarisierung befördern wird.
Und es wird weiter ausgezählt. Markus, kurze Frage noch, eine Frage, die jetzt immer wieder auftauchte. Wann in etwa werden diese Ergebnisse vorliegen?
Also bis alle vorliegen, wird es auf jeden Fall morgen Abend werden, spätem Abend.
Okay, gut.
Das dauert noch.
Vielen Dank nach Washington für diese Informationen. Frau Gauss, selbst wenn er es am Ende nicht wird, hat Donald Trump nicht schon jetzt einen echten Triumph?
Hat er, eindeutig. Also ich bin fassungslos über diese Prognosen, darüber, dass es ein zweites Mal passiert ist. Also einmal habe ich verstanden, wir haben ja auch alle analysiert, wieso die Meinungsforscher so falsch gelegen haben. Nur alle Umfragen deuteten darauf hin, dass Joe Biden es schaffen würde. Auch die Umfragen in den einzelnen Staaten, nicht nur nationenweit, was ja in den USA nicht viel bringt. Und ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen hysterisch, ein bisschen Kaninchen auf Schlange guckend, dass alle sagten, ja, aber 2016, weil ich habe auch gedacht, die Wahlforscher haben ja nicht unterm Stein gelebt. Ich habe gedacht, die werden doch nachgebessert haben in den letzten 4 Jahren. Und ganz ehrlich, eigentlich kann sich dieser Berufsstand aus der Öffentlichkeit zurückziehen und verabschieden. Also ich kann auch eine Kristallkugel nehmen und reingucken.
Frau Gauss, Sie haben ja nachgebessert. Also auch das war ja Teil der Berichterstattung, dass es offenbar, das müsste man sich jetzt wahrscheinlich nochmal im Detail anschauen, aber dass es eben diesen 2016-Effekt gab und man gesagt hat, wir müssen da jeweils ausgleichen, manche Leute antworten möglicherweise nicht ehrlich und dergleichen mehr. Interessanterweise gibt es ja also die Nachwahlbefragung, wo dann ein ehrlicheres Bild ganz offensichtlich herauskommt, was ich da fast schon ironisch fand im Ergebnis. Donald Trump hat bei einer Gruppe verloren, bei weißen Männern. Und er hat bei allen anderen Gruppen offenbar gewonnen, bei den Hispanics. Und zwar bei Frauen wie Männern, bei schwarzen Frauen wie Männern. Und das ist doch wirklich interessant, wie er das erreicht hat. Martin Bialecki, ich gebe diese Frage auch gerne mal an Sie. Diese Verwunderung über diese Situation, dass man es offenbar vorher nicht erfassen konnte. Können Sie das nachvollziehen?
Naja, pardon, ich war vor 4 Jahren war ich in Washington als Korrespondent für die DPA damals noch und kann mich an meine eigene Verwunderung, als diese Kurven damals abstürzten und Hillary Clinton nicht Präsidentin wurde, noch sehr gut erinnern und bin trotzdem gestern optimistisch und irgendwie ganz ruhig ins Bett gegangen und dachte mir, das wird dieses Mal bitteschön doch irgendwie gut gehen, oder? Und dann steht man auf um kurz vor 4 und denkt sich, das ist jetzt nicht euer Ernst, was jetzt hier passiert. Was wir alle oder nicht alle, weil es gab doch einige Analysen, die es vorher haben kommen sehen, aber die allermeisten und mich eingeschlossen, ehrlicherweise, nicht haben kommen sehen, ist, wie groß doch die Überzeugtheit seiner eigenen Anhänger ist. Wenn man sich dieses Jahr anguckt mit dieser immens hohen Zahl an Covid-19-Toten, mit einer Wirtschaft, die abraucht, mit 4 Jahren Inkompetenz, Hass, Populismus in Reinkultur, dass ihn dann immer noch trotzdem über 60 Millionen Menschen wählen, das macht einen, finde ich, nach wie vor fassungslos. Das muss man zur Kenntnis nehmen, weil es ist ja eine Demokratie, also nicht, wenn es nach ihm geht, aber das System ist ein demokratisches und das ist einfach nach wie vor ein hammerüberraschendes Ergebnis.
Also das, was Sie da gerade beschrieben haben, Sie beide, Constanze Stelzenmüller, eine deutsche Wissenschaftlerin, die bei der amerikanischen Denkfabrik Brookings Institution arbeitet, die heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk Kultur im Interview war, die hat auch große Verwunderung ausgedrückt und sich das letztendlich so erklärt.
Ich glaube, dass wir es mit Phänomenen hier zu tun haben, die mit traditionellen Umfragetechniken einfach nicht zu erfassen sind. Und dass dazu gehört auch das Verdrängen von Problemen.
Also das Verdrängen von Problemen, andere Wahrnehmung. Ich habe mich gefragt, auch möglicherweise ist das auch schon Teil auch wieder dieses Problems gewesen, wenn Menschen, die Donald Trump nahestehen oder das zumindest erwägen, die ganze Zeit im Prinzip gesagt kriegen, der hat keine Chance, die Umfragen sind klar, seine Bilanz ist schlecht, dass es dann möglicherweise auch so ein Umkehrschub, so ein jetzt schlage ich euch mal ins Gesicht-Effekt gibt, wo man sagt, nee, so ist es nicht.
Sie gucken mich an, also ich antworte jetzt mal, kann sein, kann auch sein, dass nicht. Also wenn man aus dem Rathaus kommt, ist man klüger. Und wir haben ja auch nach 2016 kluge Analysen dazu entwickeln können, warum alles anders kam als erwartet. Wir werden das auch dieses Mal wieder schaffen. Nur es bleibt trotzdem übrig, dass offensichtlich die Stimmungslage nicht zu erforschen ist unter bestimmten Umständen. Ich glaube, dass Sie recht haben, dass da ein Trotzeffekt einsetzen kann. Nur mit diesem Trotzeffekt hätte man ja auch rechnen können. Und ich bin keine Meinungsforscherin, aber ich verstehe wirklich nicht, wie man so falsch liegen kann 2016 und dann 4 Jahre lang Zeit hat, die Methodik zu ändern und offensichtlich gar nichts gelernt hat.
Ich meine, unterm Strich heißt das ja letztendlich, und das ist wahrscheinlich auch ein Gefühl, das mich mit einem deprimierten Grundgefühl erstmal heute Morgen erfüllt hat, dass Donald Trump offenbar ein sehr gutes Gefühl hat für die Stimmung im Lande.
Das ist wahr. Das war immer sein großes Plus. Er hat instinktsicher ein Gefühl dafür, was seine Anhänger und nicht nur die Hardliner, sondern auch die, die irgendwie noch auf dem Zaun sitzen und nicht sicher sind, hören wollen. Und dieses Gefühl, dieser Instinkt hat ihn nicht getrogen. Und man ist ja hierzulande stark davon ausgegangen, dass die Pandemie, also Corona, ihm sehr schaden würde. Es war irgendwie gesetzt. Da war ich allerdings von Anfang an skeptisch. Ich war da nicht so sicher. Es hat ihm offenbar nicht geschadet.
Ich stimme dem zu, Frau Gauss. Ich verstehe es trotzdem nicht. Denn nach 2016 sind alle rausgefahren aus den Städten, rausgefahren von den Küsten in das berühmte Flyover Country und haben sich dort umgesehen und haben ganz, ganz viel von dort berichtet und hatten eigentlich den Finger ja am Puls des Volkes. Und dann trotzdem so weit daneben zu liegen. Wir hatten eine Umfrage von der Post oder von der New York Times, glaube ich, die Trump in Wisconsin mit 17 Punkten vorne gesehen hat. Wie kann sowas passieren?
Ich habe auf jeden Fall noch so einige Fragen. Das ist eine Frage, einige Fragen zu der Wahl in den USA auf dem Tisch. Und da gab es ja so manches Szenario. Wir sprachen gerade drüber, die Erwartung, der blaue Tsunami. Das war so ein Bild, also blau die Farbe der Demokraten. Also der Erdrutschsieg der Demokraten nach 4 Jahren Donald Trump. Grund genug, das war so die Beobachtungsgrundlage, hätte es ja auch gegeben, dass so in gewisser Weise auch diesen Donald Trump als Betriebsunfall der Demokratie zu sehen, das konnte halt passieren, weil man damals nicht richtig aufgepasst hat, weil ja im Prinzip Minderheitenpositionen dann auf einmal quasi zufällig eine Mehrheit bekommen haben. So ein bisschen Mindset vorher, bei dem ich mich selbst auch verorten würde, wie ich das selbst irgendwie in Erwartung hatte. Jetzt spiegel ich das mal mit meinen beiden Gästen hier, Bettina Gauss von der Taz, Martin Bialecki von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Bialecki, also Betriebsunfall der Geschichte nicht, sondern offenbar, fast so, wir wissen es noch nicht ganz genau, aber zumindest fast ein Mehrheitswille.
Ja, leider. Das ist die wirklich ganz schlechte Nachricht an diesem Morgen oder an diesem Tag danach, dass es eben nicht so ist, da reißt irgendwie einmal was aus 4 Jahre lang und dann fängt mir das schon irgendwie wieder ein. Ich habe das vorhin gesagt, diese über 60 Millionen Menschen, die ihn gewählt haben, die stimmen vielleicht nicht mit jeder einzelnen Position von ihm überein und auch nicht mit seinen Tweets, mit jedem einzelnen oder mit seinem Auftreten und so weiter. Aber vor eine demokratische Alternative gestellt, wen wollt ihr im Weißen Haus sehen, entscheiden Sie sich für ihn. Und vergessen wir den Senat nicht dabei, wo ja auch die Hoffnungen sehr, sehr groß waren, dass diese Kammer auch flippt, also dass sie von jetzt gerade von den Republikanern kontrolliert, künftig von den Demokraten bestimmt wird. Auch da ist es maximal knapp und auch das kann schiefgehen, wenn man Anhänger der Demokraten ist. Das scheint ein sehr viel größerer Wählerwille zu sein, sich eine Politik zu eigen zu machen, für die Donald Trump steht. Das hat gar nichts mehr, glaube ich, mit Dingen wie Lust an einer Unterhaltung oder also diesem Entertainment-Faktor damit zu tun, sondern das ist eine breite, sehr tief verwurzelte Bewegung, die, da hat Constanze Stelzmüller, glaube ich, sehr recht, die mit Umfragen oder auch sozialwissenschaftlich kaum momentan zumindest richtig zu erfassen ist. Und das ist ein richtiges Problem.
Das gibt mir so ein bisschen das ungute Gefühl, dass diese Erzählung, die wir gerne immer so als populistische Erzählung darstellen, dass es so etwas wie eine schweigende Mehrheit gibt, die etwas ganz anderes will als die, Sie sehen jetzt hier im Radio meine Hände nicht, aber die Anführungszeichen, also anders als die vermaledeiten Eliten. Aber irgendwie nach diesem Morgen, Bettina Gauss, habe ich so die Befürchtung, vielleicht ist ein bisschen was dran.
Ja, ich fürchte das auch. Und ich finde, man muss das Ergebnis mal unabhängig davon, wer am Ende dann wirklich die Nase vorn hat, sowohl in der Wirkung nach innen, in die USA hinein, als auch nach außen bewerten. Nach außen betrachtet ist es doch so, also Donald Trump hat den Rechtspopulismus nicht erfunden, sondern er schwimmt auf der Welle. Aber in den letzten 4 Jahren haben eine Menge Rechtspopulisten in anderen Ländern, auch in europäischen Ländern, mit offenem Mund da gestanden und gesagt, damit kommt er durch. Und jetzt ist er nochmal, auch wenn er am Schluss verlieren sollte, mit diesem Ergebnis bestätigt worden. Das heißt, das ist eine Ermutigung für Rechtspopulisten. Nach innen betrachtet ist es so, beide Parteien aus Gründen, über die man lange reden kann, aber das führt hier zu weit. Die Republikaner wie die Demokraten sind von innen her ausgehöhlt, haben sehr viel Vertrauen verloren in der Bevölkerung und wenig Bereitschaft erkennen lassen, tatsächlich einen Reformprozess in Angriff zu nehmen. Und das ist etwas, da sehe ich mittelfristig bei beiden möglichen Wahlergebnissen eine große Gefahr, dass die Parteien, ja, wenn die es nicht schaffen, sich von innen her zu reformieren, werden sie weiter an Legitimation verlieren.
Die Frage ist natürlich auch, was man überhaupt schaffen kann bei diesem Wahlergebnis, wie auch immer es ausfällt. Also gehen wir mal davon aus, Joe Biden macht das dann noch am Ende des Rennens, ganz knapp. Es bleibt doch eine unglaubliche Möglichkeit für eine Dolchstoßlegende, ja, für die nächsten Jahre, von der sich sozusagen eine politische Rechte in den USA nähren kann, auf Dauer.
Genau das. Also schöner hätte ich es nicht sagen können.
Oder Herr Bialecki, geben Sie sozusagen Hoffnung schon mal in eine andere Richtung?
Ich fürchte nicht, nein. Also das hat Bettina Gauss vorhin eingangs gesagt. Das ist das insofern das schlimmstmögliche Ergebnis, was wir hier sehen. Weil das eben dieser Durchschusslegende Vorschub leistet und weil, ob er es nun anfechten wird oder auf welche Weise er das nun anfechten wird, das haben wir dahingestellt, ihm das in jedem Fall die Möglichkeit geben wird, darauf sein eigenes Süppchen weiterzukochen. Und dieses Land wird so, Ausgang hin oder her, so gespalten sein, wie vermutlich seit über 100 Jahren nicht mehr.
Und wenn man es dann mal umdreht, wird ja auch ein ähnliches Problem daraus. Vielleicht bedrückt das einen Donald Trump, wenn er weitere 4 Jahre im Weißen Haus sein sollte, weniger als Joe Biden. Aber diese Frage, wenn jetzt, und das zeichnet sich ja ab, dass bei dem Popular Vote, also wirklich bei der Gesamtzahl der Stimmen, Joe Biden wohl auf jeden Fall gewinnt, wenn es wieder so eine Situation geben sollte, damit muss ja das liberale Amerika, das West- und Ostküsten-Amerika auch irgendwie umgehen. Frage ist, kriegt man das irgendwie zusammen nach diesem Wahltag?
Na, das finde ich aber wirklich eine andere Frage. Also da die Frage, die Sie jetzt aufwerfen, ist die grundsätzlich nach dem Wahlsystem. Ich halte auch dies für reformbedürftig.
Nach der Gespaltenheit des Landes.
Ja, das Land ist gespalten. Das Land wäre auch gespalten, wenn Joe Biden jetzt einen Erdrutschsieg davongetragen hätte. Dass dieses Land gespalten ist, das wissen wir. Und dass man stärker auf bevölkerungsärmere Länder guckt und nicht nur auf die Küstenstaaten, wo dann eh klar wäre, dass ein Demokrat wird, ganz egal, könnte man auch einen Besenstiel aufbauen. Das finde ich im Kern immer noch nicht falsch, sondern das ist ja mal dafür gedacht gewesen, dass es dem Frieden des Landes dient.
Naja. Aber ja, genau, das ist die Frage. Tut es das? Ne? Also ich glaube, das ist so, wahrscheinlich ist es auch ein europäischer Reflex, weil man natürlich auch immer, das sei auch mal dazu gesagt, natürlich immer aus der eigenen Perspektive denkt, warum seid ihr denn da so schlecht organisiert und rückständig? Bei Bialecki, würden Sie sagen, die USA so oder so bräuchten da auch mal eine dringende Überarbeitung der Art und Weise, wie sie ihren Spitzenmann, ihre Spitzenfrau wählen?
Ja, aber absolut. Das ist eine Verfassung, ein System aus dem 18. Jahrhundert, gemacht für die Gesellschaft des 18. Jahrhunderts. Aber selbst wenn man mit sehr liberalen Amerikanerinnen und Amerikanern spricht, diese Verfassung ist heilig. Da wird niemand auf Sicht irgendwie die Hand anlegen und sagen, jetzt brauchen wir ein neues System und jetzt müssen wir unsere Kandidaten irgendwie neu bestimmen. Da werden die mal schön dran festhalten. Ich wollte gerade noch Frau Gauss insofern widersprechen, als ja, das wäre auch ein gespaltenes Land, wenn es diese Blue Wave, diese blaue Welle gegeben hätte. Aber Trump und seine Hintersassen hätten nicht die Möglichkeit gehabt, heute und die nächsten Tage dazu zu nutzen, schon diese Missgunst und diese Zweifel weiter zu säen, weil es
das stimmt,
sehr
ja,
viel klarer gewesen wäre. Das hat gar keinen Sinn, wenn man Texas verloren hätte und Georgia und North Carolina und so weiter, was ja nun alles nicht so aussieht, leider Gottes. Also gespalten bleibt es so oder so, das ist ganz bestimmt richtig.
In den USA wird jetzt dort in den frühen Morgenstunden gezählt, und zwar nur noch in wenigen Bundesstaaten, in 5 Bundesstaaten, aber die sind entscheidend, um ein klares Resultat zu bekommen, wer der beiden die notwendigen 270 Wahlmännerstimmen erhält. Es sieht sehr knapp aus. Es könnte eine Entscheidung sein, die letztendlich dann auch Gerichte treffen müssen. Bettina Gauss von der TAZ, politische Korrespondentin dort und auch USA-Kennerin. Wäre das nochmal eine Verlängerung des Elends, wenn es dort landet?
Ja, aber davon gehe ich aus. Also ich gehe in jedem Fall davon aus, dass dies zum Teil vor Gerichten landet. Es ist ja auch kein Zufall, dass nach dem dann doch überraschenden Tod von Ruth Bader Ginsburg Trump alles daran gesetzt hat, im Supreme Court schnell seine Kandidatin durchzukriegen. Ob wie dann ein Supreme Court, wenn es dahin kommt, tatsächlich urteilen würde, da will ich jetzt keine Spekulation anstellen, aber ganz sicher landet diese Auszählung vor Gericht. Das ist übrigens per se noch nicht undemokratisch.
Weil ich wollte gerade fragen, ist es erstens nicht undemokratisch und zweitens kann man davon ausgehen, dass die Institution dieser Gewalt, der dritten Gewalt, der Judikative, dass die so gut und stabil und funktionsfähig sind und nicht beschädigt, dass man davon ausgehen kann, da kommen verlässliche Ergebnisse heraus?
Also ich habe da immer noch ein relativ großes Zutrauen. Aber eines für mich aus meiner Sicht, eines der Hauptprobleme der Präsidentschaft von Donald Trump ist, dass er alle Institutionen delegitimiert hat. Er hat angefangen mit den Medien, die plötzlich nicht mehr die vierte Gewalt waren, sondern der Feind, Fake News. Dann war es die Wissenschaft, die Politisierung von Corona. Wer irgendwie Masken trägt, ist der Feind. Und jetzt sind es Gerichte, die gegen ihn entscheiden. Wenn sie für ihn entscheiden, sind sie natürlich toll. Aber das heißt, er hat das Grundvertrauen, das ein demokratisches System braucht, in die Institutionen des Staates, die nicht die Exekutive sind, zum Teil zumindest zerstört.
Martin Bialecki?
Ich wollte noch mal darauf zurückkommen, was da heute Morgen eigentlich passiert ist. Da stellt sich der Präsident eines Landes, das so stolz ist auf seine Demokratie, hin, während eine Wahl noch läuft. Während die noch läuft, nicht danach. Und sagt, Supreme Court werden wir anrufen, wir werden die, hört auf zu zählen. Also brecht den demokratischen Vorgang ab. Das ist eine solche Ungeheuerlichkeit, das kann man wahrscheinlich historisch als eine Zäsur bezeichnen, weil es sowas einfach überhaupt noch nie gegeben hat. Dass er das danach, wenn er die Ergebnisse anzweifeln möchte, dass er dafür alle demokratischen Wege beschreiten kann, okay. Aber während die Wahl noch läuft, zu sagen, Millionen Stimmen, die noch draußen sind, werden gar nicht mehr gezählt, das wäre für ihn ein bisschen schwierig in Arizona, wo es vielleicht für ihn noch hätte gut gehen können oder noch gut gehen kann. Aber so weit denkt er in dem Moment gar nicht. Das ist einfach eine Ungeheuerlichkeit, was da passiert ist.
Markus Binder, unser Korrespondent in Washington, nannte das ja anfangs unserer Radiostunde hier fast schon sowas wie ein Staatsstreich. Also auch ein Verhalten, das wir eigentlich aus Ländern kennen, ja, wo es früher mal diesen Beinamen Bananenrepublik gab, ne? Also wo auch Teil des Wahlprozesses war, möglichst früh zu sagen, ich habe gewonnen, auch wenn viele Dinge noch gar nicht klar oder abgeschlossen waren. Nur, jetzt bin ich wieder an diesem Punkt. All das kennen wir von Donald Trump. Wir haben das 4 Jahre gesehen, wir aus der Außenperspektive hier in Deutschland und Europa. Die Amerikanerinnen und Amerikaner haben das direkt gesehen. Und nichtsdestotrotz, deswegen will ich uns eigentlich auch nochmal diese Denksportaufgabe geben. Was ist denn jetzt auch falsch gelaufen, sagen wir mal, in dem Lager derjenigen, die diesen Trump so kritisch beäugen die ganze Zeit? Also was haben wir nicht kapiert? Was ist sozusagen die Lektion?
Wenn ich anfangen darf, ich glaube, dass es ein paar Lehren gibt aus dieser Wahl, unabhängig davon, wie das Ergebnis jetzt tatsächlich sein wird. Eine ist, Populismus braucht eine sehr starke Gegenbotschaft. Diese Botschaft haben die Demokraten zum Zweiten nicht gegeben. Nicht dem Kandidaten Joe Biden, auch nicht in der Partei. Das hatten wir vorhin schon kurz zu fassen. Wir wissen sehr genau, wogegen die Demokraten sind. Ich könnte Ihnen keine 3 Dinge nennen, wofür sie wirklich überzeugt, leidenschaftlich und mit Werf stehen. Das ist ein großes Problem. Was Trump jetzt macht und was jetzt ablaufen wird in den nächsten Tagen, entspricht original dem Drehbuch der Autokratie oder des Populismus, original. Das konnte man wirklich kommen sehen. Was vorher passiert ist, dass die Wählerschaft eben doch so zahlreich ist, da muss man, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer reingucken. Auch auf die Frage, alle haben gesagt, eine hohe Wahlbeteiligung ist super für die Demokraten, das wird ganz prima. Jetzt ist sie historisch hoch. Was passiert? Die Demokraten haben da erstmal nicht so richtig viel davon. Vielleicht geht es sogar unterm Strich schief für sie. Also da sind eine ganze große Menge Fragen, ist da noch offen.
Ich glaube auch, dass Demokraten jetzt nicht im parteipolitischen Sinne, sondern Anhängerinnen und Anhänger der Demokratie, ich beziehe mich da ausdrücklich mit ein, notorisch dazu neigen, Leute, die dieses System so toll nicht finden, von der Zahl her zu unterschätzen. Und es gibt ja Umfragen auch, die mit geschickt gestellten Fragen, wünschen Sie eine größere Beteiligung des Parlaments, wie weit sind Sie bereit, gegnerische Positionen zu akzeptieren. Wenn man sich da die Ergebnisse anguckt, nicht nur in den USA, dann kann man eigentlich ahnen, dass die Bereitschaft, eine gegnerische Ansicht zuzulassen und vielleicht ihr sogar einen Sieg zu überlassen, deutlich geringer ausgeprägt ist, als wir hier im Studio uns das vielleicht wünschen.
Aber könnte es nicht auch vielleicht eine Spur daneben liegen? Also diese Frage, demokratisch gesinnt oder nicht, dass einfach ein Donald Trump es schafft, in einer klaren, häufig wird sich darüber lustig gemacht, in einer einfachen Sprache zu sprechen, so dass Menschen das verstehen, eine Agenda anzusprechen, die vielleicht nicht hochintellektuell ist, aber irgendwelche Nöte.
Also ich möchte ihm jetzt auch nicht die Ehre zuteil werden lassen, dass ich sage, ach, das liegt alles in seiner einfachen Sprache und Joe Biden, ausgerechnet Joe Biden, drückt sich so kompliziert aus, dass ihn ja keiner verstehen kann. Das ist ja nicht der Fall. Tut er nicht. Sondern Donald Trump schürt Aggressionen, hetzt gegen Minderheiten, bedient niedrigste Instinkte. Das ist keine Frage, dass er die Sprache des Volkes spricht, sondern er stellt sich an die Spitze einer Bewegung, wo es plötzlich ganz in Ordnung ist, gegen Leute zu hetzen. Und wie gesagt, also da möchte ich dann auch nicht sagen, ach ja, eigentlich liegt es ja nur daran, dass er eine klare Botschaft hat. Nee, er hat eine klare Botschaft und ich finde die verächtlich.
Ich glaube, man darf nicht unterschätzen oder nicht verwechseln, was wir hier von hier aus sehen und analysieren können, welche Quellen uns zu Gebote stehen. Und was der durchschnittliche Amerikaner, die durchschnittliche Amerikanerin so sieht. Und es gibt diese gemeinsamen Medien ja nicht mehr. Jeder sucht sich seine eigene Wirklichkeit aus. Und das unterschätzen wir, glaube ich, sehr, welcher Kosmos an Wahrnehmung da entstanden ist, jeweils sehr individuell und dann eben viel stärker mit Trump verbunden wird, als wir das haben kommen sehen.
Ja, es ist eine spannende Nacht, ein spannender Morgen gewesen, ein spannender Tag, der noch läuft. Die Wahl in den USA, die noch immer nicht entschieden ist. Heute Morgen war die Publizistin Thea Dorn bei uns zu Gast und hat auf die Frage, was sie den USA jetzt wünscht, das geantwortet.
Und dann möge eben der gewinnen, der die meisten Stimmen oder beziehungsweise die meisten Wahlmänner vereinigt hat. Aber wenn das Chaos entsteht, dass dieses Land sich selber nicht mehr glaubt, dass es eine Demokratie ist, jo, dann wird's dunkel auf der Welt.
Sagt Thea Dorn. Jetzt stelle ich die Frage mal an meine Gäste heute hier am Mittag, Bettina Gauss von der Taz. Was wünschen Sie?
Ich wünsche mir in der Tat, dass dieses Land wenigstens an die eigenen Institutionen weiterhin glaubt. Denn bei aller Kritik, die ich über Jahre und Jahrzehnte an konkreten politischen Entscheidungen der USA hatte, die Alternativen als sinnstiftende Weltmacht, sei es China oder sei es Russland, finde ich nicht erfreulicher.
Martin Bialecki.
Dem kann man nur zustimmen und dazu wünsche ich diesem Land, dass es friedlich bleibt in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten und dass beide Lager wieder anfangen miteinander zu reden, weil wenn dieser Dialog weiter so stillsteht, wie er das tut, dann kann man diese viel gelobte, vorbildliche Demokratie fürchterlich in der Pfeife rauchen.
Ist das vielleicht wenigstens das Gute im Schlechten dieses unklaren Ergebnisses, dass also das, was ja befürchtet wurde, da könnte jetzt schnell auch Gewalt auf die Straßen kommen, dass das letztendlich durch einen möglicherweise auch langen juristischen Prozess etwas abgefedert wird?
Och, das warten wir mal ab.
Ja, oder ich fürchte auch, es kann das gerade befeuern. Ne? Ich meine, dass wir das hinnehmen, einfach so diese Bilder aus Washington und anderen Städten, dass da Geschäfte vernagelt werden wegen einer Wahl, wegen einer Präsidentschaftswahl. Also da ist das ist die neue Normalität leider.
Ich habe einen wunderbaren Thread bei Twitter gelesen von einer Afrikanerin, die einfach auf die USA hinbezogen das alles geschrieben hat, was man sonst immer im Hinblick auf afrikanische Länder. Afrikanische Wahlbeobachter ermahnen Trump und Biden, sich friedlich zu verhalten, ermahnen die Medien nicht aufzuhetzen und sind nach Washington gereist, um die Lage zu überprüfen. Das ist natürlich alles Quatsch, aber so wahr. Es ist ja wirklich genauso wie sonst in Ländern, von denen wir Demokratie nicht gerade als etabliertes System kennen.
Bettina Gauss von der Taz, politische Korrespondentin dort und USA-Kennerin. Ganz vielen Dank für Ihre Zeit hier heute. Sie brauchen jetzt ein bisschen Schlaf, richtig? Martin Bialecki, Ihnen geht es wahrscheinlich ähnlich. Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik. Danke, dass Sie heute hier waren.
Danke für die Einladung.
Dankeschön.